Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Vor dem Podcast wollen wir Ihnen Lust machen, das neueste Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt zu entdecken. Den Alten Wall Hamburg. Der Alte Wall ist der Boulevard für inspirierende Shopping-Highlights, Kunst- und Gaumenfreuden und ein spannender Mix aus historischer Architektur und modernem Metropolen-Lifestyle. Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Was wird aus Hamburg? Heute zu Gast ist der Bezirksbürgermeister von Hamburg-Nord, Michael Werner Bölls. Das kann man, glaube ich, heute sagen, der wohl bekannteste Bezirksamtsleiter der gesamten Republik. Er ist seit 2020 im Amt und hat kürzlich mit einer Forderung, über die wir hier noch sehr viel sprechen werden, ja, für Furore gesorgt. Der studierte Sozialökonom lebt seit 1989 in Hamburg. Ich habe meiner Lieblingszeitung im Abend entnommen, dass ein eigentliches Berufsziel war, ein hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär zu werden. Doch dann kamen die ausländerfeindlichen Anschläge von Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen und Werner Bölls engagierte sich gegen Rassismus. Aus diesem Engagement in der Initiative Groß Borstel gegen Rechts wurde ein politisches Engagement. Er wurde 98 Kreisvorsitzender, 2010 Fraktionschef der Grünen und 2019 dann zum Bezirksamtsleiter gewählt und 2020 kam er dann ins Amt. Ja, Herr Werner Bölls, wie lebt es sich denn als Berühmtheit?
Erstmal hallo und moin. Es war für mich auch etwas überraschend, was dort alles über mich hereingebrochen ist. War ja eine Meldung oder die Welt hatte berichtet in der Welt am Sonntag eigentlich ganz normal über die Frage, wie gehen wir in Metropolen mit der immer knapper werdenden Ressource um und hat Bezug genommen auf den Beschluss, wie er im Koalitionsvertrag von Grünen und SPD in Hamburg-Nord niedergelegt ist, nämlich dass in neuen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser mehr ausgewiesen werden sollen. Und aus dieser ganz normalen Berichterstattung in der Welt am Sonntag ist dann online die Überschrift geworden, beliebt aber bald verboten, das Ende des Einfamilienhauses. Und in dem Moment ging es total ab. Diese Online-Überschrift ist auch erst 3 Wochen nach der Druckversion erschienen. Und alle Medien haben abgeschrieben, Einfamilienhäuser werden in Hamburg verboten.
Das war ja erst ein Jahr, glaube ich, nachdem eigentlich ja im Beschluss der Koalitionsverhandlungen dieser Satz drin stand.
Genau, der Beschluss.
Der auch im Abendblatt ja vorher schon diskutiert worden
war. Genau, der Beschluss ist aus dem Jahr 2019 im Bestandteil des Koalitionsvertrages. Das Abendblatt hatte über diesen Beschluss auch groß berichtet. Und dann war ja auch über ein Jahr totale Ruhe. Und es war dann tatsächlich eben diese Online-Berichterstattung und dieses einer schreibt vom anderen ab. Und so hat sich das wirklich hochgeschaukelt. Ich wusste im ersten Moment nicht, was da über mich hereinbricht, aber ich habe das mit einem Schmunzeln hingenommen und freue mich heute, dass ich zumindest in der Fachwelt sehr, sehr viel Unterstützung erfahren habe in der Zwischenzeit. Denn das ist eben die grundsätzliche Frage, die vor der Metropolen stehen. Wie gehen wir mit der endlichen Ressource Boden um, wenn gleichzeitig immer mehr Menschen in die Metropole ziehen?
Sie hätten ja damals auch sagen können, die Zeile ist ein bisschen hochgegeigt, so meine ich es gar nicht. Sie haben aber eine andere Strategie gewählt. Ich habe jetzt auch kürzlich nochmal bei uns im Abendblatt, in der Bauwelt haben Sie es auch geschrieben, dezidiert stehen Sie zu der These und haben auch deutlich gemacht, das Einfamilienhaus, ich zitiere jetzt, ist leider keine Lösung, es ist vielmehr Teil des zentralen Problems in den Metropolen der Gegenwart. Meinen Sie also jetzt quasi nach vorne verteidigen und das Thema in der Luft halten?
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das ja, das zentrale Problem, was wir hier auch in Hamburg haben, ist bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So, wir haben hier einen Anspruch von knapp der Hälfte der Bevölkerung oder der Haushalte auf einen geförderten Wohnraum. Gleichzeitig fehlen aber auch nach wie vor geförderter Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum. Und wir haben mit dem Vertrag für Hamburgs Wohnungsbau, haben sich die Bezirke mit dem Senat geeinigt, jährlich 10.000 Wohneinheiten zu errichten. In Hamburg-Nord sind es 1.200, die wir verpflichtet sind, jedes Jahr neu zu errichten. Diese Zahlen haben wir in den letzten Jahren immer deutlich übererfüllt. Wir haben im Durchschnitt, glaube ich, knapp 2000 Wohneinheiten pro Jahr errichtet in Hamburg-Nord. Und wir sehen jetzt halt, die Flächen sind endlich so. Wir haben große Gebiete entwickelt, wie das Tapenbecker Ufer, wie das Pergolenviertel, sicherlich ein Vorzeigeprojekt. Und stellen jetzt fest, dass solche Potenzialflächen in dieser Größenordnung nicht mehr vorhanden sind. Die letzte Potenzialfläche, da wollen wir sicherlich auch noch drüber sprechen, ist das Diekmoor. So, und ansonsten sind diese Flächen nicht mehr da. Hamburg-Nord ist der am dichtesten besiedelte Bezirk in ganz Hamburg und gleichzeitig der zweitkleinste. Und dann haben wir noch große Flächen, die natürlich niemand antasten möchte, wie der Stadtpark, wie der Friedhof Ohlsdorf und der Flughafen. Und da wird einfach deutlich, wir haben ein echtes Problem. So, nach wie vor ziehen Menschen nach Hamburg und gleichzeitig ist der Platz, auf dem wir Wohneinheiten errichten können, der wird immer knapper und das muss man eben dann effizient nutzen. Und aus meiner Sicht geht das eben nur im Geschosswohnungsbau. Ich gehe sogar weiter, wir müssen vielleicht auch den Mut haben, höher zu bauen. Auch das ist, glaube ich...
Was heißt das? Also höher? Wir haben ja normalerweise 5, 6 Geschosse oder noch ein Staffelgeschoss.
Genau, also ich kenne Debatten, wenn wir 3 Geschosse in kleinen Borstel errichten, dass dann Anwohner sagen, hier entsteht ein Ghetto. So, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber das gab es tatsächlich mal in einer Ausschusssitzung, aber dass auch mal 12 Stockwerke jetzt nicht die große Sünde sind. So.
Nochmal zurückzukommen zum Eigenheim, das ist ja so ein bisschen so ein deutscher Traum. Ob ich jetzt an die Bausparer denke oder das Zitat von Konrad Adenauer, der schon 54 gesagt hat, auch wer abhängig beschäftigt ist, müsse sein eigenes Haus oder seine eigene Eigentumswohnung erwerben können. Und plötzlich soll das nicht mehr möglich sein. Verstehen Sie diesen Unmut und die Wut, die wahrscheinlich auch auf Sie einprasselte?
Ja, es gab ja viele Berichterstattungen im Zuge dieser Debatte und kritische Hochschulprofessoren haben darauf hingewiesen, dass dies eben auch ein Traum ist, der uns über Jahrzehnte quasi über...
Seit den Höhlenmenschen.
Über die Medien, über die Werbung vermittelt wurde. Ich möchte das ja gar niemand madig machen und absprechen. Nach wie vor kann man auch in Hamburg-Nord im Bestand ein Einfamilienhaus erwerben oder dort, wo ein gültiger Bebauungsplan ist, auch ein Einfamilienhaus dann entsprechend beantragen. Aber gleichzeitig ist eben dieses Kernproblem, was ich vorher beschrieben habe. Und wir als Politik, Verwaltung, wir sind verpflichtet dem Gemeinwohl. So, und wir müssen möglichst vielen Menschen bezahlbaren Wohnraum verschaffen und eben nicht relativ wenig Einzelnen, die es sich leisten können, ein Einfamilienhaus. Das kostet in Hamburg mindestens 800.000 Euro. Das kann sich heute ohne Erbe sowieso kaum noch jemand leisten.
Jetzt wird es noch teurer, wenn es also kaum noch ausgewiesen wird in neuen B-Plänen.
Das ist durchaus möglich, aber Sie haben auch im Geschosswohnungsbau erhebliche Steigerungsraten. Wenn Sie in Hohe Luft Ost vor 10, 15 Jahren eine Eigentumswohnung gekauft haben, hat sich der Preis in der Zwischenzeit mehr als verdoppelt.
Fürchten Sie denn, dass Sie damit auch vielleicht junge Familien eher ins Umland treiben, dass damit also die Zersiedelung, die wir ja verhindern wollen, gefördert wird?
Im Einzelfall kann das sicherlich sein, aber im Kern ist es doch so, dass das Leben in Hamburg in den Metropolen hochattraktiv ist, weil sie hier alles vorfinden an Infrastruktur, an guten Bildungseinrichtungen, Schulen, Kitas, Hochschulen. Sie haben ein Freizeitangebot, wo eigentlich kein Wunsch unerfüllt ist, Sportangebote, die Sie haben, eine optimale Gesundheitsversorgung. Das urbane Leben macht ja einen gewissen Reiz aus. Und hier sind auch die Arbeitsplätze. Also wir werden nach wie vor die Situation haben, dass auch Familien weiterhin gerne in Hamburg leben.
Nun lebt ja auch gerade Ihr Bezirk von ja auch größeren Einfamilienhaus, Siedlungen, Großborstel, Alsterdorf. Ist das nicht auch Teil einer durchmischten Stadt, dass es diese Flächen geben muss, wo also auch vielleicht vermögendere Bürgerinnen und Bürger leben können?
Also die gibt es ja. Es sagt ja niemand, die müssen jetzt alle abgerissen werden und dann muss Geschosswohnungsbau. Plan, ja. Da muss Geschosswohnungsbau ran. Der Bestand wird ja nicht angetastet. Es geht wirklich nur um die Entwicklung von neuen Quartieren, von neuen Wohngebieten. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man einigermaßen rational und gemeinwohlorientiert herangeht. Und aus meiner Sicht gibt es da eben keine andere Lösung.
Warum so radikal? Also beim Einfamilienhaus machen vielleicht viele einen Haken hinter und sagen, okay, auf 1800 oder 500 Quadratmeter nur ein Haus ist ein bisschen viel, aber auch Doppelhaushälften und Reihenhäuser sind ja unter diesem Verdikt gefallen.
Es ist tatsächlich so. Also wir sollen als Bezirk Hamburg-Nord bis zum Ende der Legislatur jährlich 1200 Wohneinheiten neu errichten. Und wir wissen einfach nicht mehr, wie wir das schaffen sollen, so, weil eben die Fläche uns ausgeht. Und deshalb ist es einfach notwendig, neue, veränderte Wege zu gehen. Das ist einer. Ob der ausreicht, das weiß ich nicht. Vermutlich müssen auch noch andere Lösungen her. Wir gehen ja auch andere Wege. Wir haben, ich finde den Namen immer so lustig, mit dem Projekt Lydia, Leben überm Discounter in Aussicht, wo wir quasi die ganzen Besitzer der einstöckigen Discounter angeschrieben haben, inwieweit oder Kontakt aufgenommen haben, inwieweit sie sich nicht eine Entwicklung vorstellen können, so dass quasi unten nach wie vor der Discounter ist, aber dann eben auch drüber Wohnungsbau entsteht. In der Langhorner Chaussee gibt es so ein Beispiel von Aldi, wo dann drüber jetzt Wohnungen entstanden sind. Solche Sachen machen wir natürlich auch.
Wie ist da die Rückmeldung? Sind da die Discounter offen und bereit? Oder
teils, teils. Wir hätten uns durchaus ein bisschen mehr Resonanz gewünscht. Wobei Firmen wie, also es gibt ein Unternehmen in der Lebensmittelbranche, die in dem Bereich sehr, sehr aufgeschlossen ist. So, und jetzt habe ich nicht den Namen gesagt.
Den können Sie ruhig zurück oder verraten. Aber den kann man, glaube ich, auch, wenn man regelmäßig Zeitungen liest, ja, auch schon kennen. Vielleicht nochmal einmal und dann auch abschließend das Thema Einfamilienhaus. Sie sind ja, wie gesagt, auch mit dieser Zeile irgendwie Verbot oder Auslaufmodell Einfamilienhaus sehr stark und auch sehr verkürzt wiedergegeben worden. Sie wohnen ja selber auch in einem Reihenhaus, haben da die Nachbarn gesagt, lieber irgendwie Michael Werner Bölz, beim nächsten Grillfest bist du nicht mehr dabei?
Nein, nein, nichts dergleichen. So, aber man muss dann schon dazu sagen, was für ein Reihenhaus ich wohne. Ich wohne da seit 30 Jahren. Das ist ein Reihenhaus der Saga und wir sind damals über Dringlichkeitsschein an diese Wohnung gekommen. Mhm. Also es ist ein sehr kleines Reihenhaus.
Aber trotzdem hat natürlich... Aber Häuschen hat, mit Garten auch genau, seine eigene Stärke.
Hat seinen Charme. Also mir geht's ja nicht darum, eine Lebensform zu kritisieren, sondern eben darum, wie finde ich Antworten auf eine zentrale gesellschaftliche Frage. Und da ist es auch, ehrlich gesagt, relativ unabhängig, wie ich lebe.
Gab es eigentlich ein bisschen Schimpfe von den Parteifreunden, die gesagt haben, Mensch, jetzt nicht wieder die Verbotspartei-Debatte?
Es gab keinen Schimpfe, aber es gab auch keine Unterstützung. Es war sehr überraschend ruhig.
Sehr überraschend ruhig. Ich meine, Sie haben jetzt auch quasi noch ein bisschen den Gedanken weiterentwickelt und das ist ja eigentlich die wirklich spannende Frage. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die in einem Reihenhaus mit Garten oder in einer Art Eigentumswohnung leben möchten. Auf der anderen Seite, haben Sie es selber gesagt, gibt es den Druck, möglichst viele Wohneinheiten zu errichten. Wie kann denn so ein Haus der Zukunft aussehen, was vielleicht beide Wünsche und beide Notwendigkeiten verbindet?
Na, es gibt ja kreative Ideen quasi mit ich habe in diesem Artikel im Abendblatt das ja auch erwähnt, diese gestapelte Reihenhäuser, wo dann quasi versetzt Gartenmöglichkeiten auch mit vorhanden sind und drüber Maisonettwohnungen. Es geht wirklich darum, diese knappe Ressource Boden so effektiv wie möglich zu nutzen und dabei können durchaus sehr kreative Lösungen entstehen. Ich glaube, innovative Architekten sind da auch auf dem Weg, entsprechend zu planen und Ideen zu entwickeln.
Also geschichtete Reihenhäuser übereinander und oben drüber dann noch Geschosswohnungsbau oder wie muss ich mir das
genau,
vorstellen?
Genau, so ungefähr, ja. Ja, das jetzt funktioniert das auch und das gibt's auch.
Müsste jetzt nicht eigentlich gerade im Bezirk Nord quasi so ein Aushängeschild gebaut werden, dass man sagt, wir geben da jetzt also eine Fläche frei und sagen, da wollen wir das Wohnen der Zukunft errichten?
Na, ich hatte ja das Glück, Besuch zu haben von ganz, ganz vielen Fernsehteams. Und es war ja immer die Diskussion, Geschosswohnungsbau ist gleich Plattenbau. Und ich bin dann immer mit den Teams ins Pergolenviertel gefahren und habe dann doch mit einem gewissen Stolz gesagt, so sehen bei uns die Plattenbauten aus. Das ist, glaube ich, ein hoch innovatives Quartier, was viele Dinge gemeinsam versucht zu verbinden, also von sozialen Einrichtungen, von Grünflächen, da sind ja auch die Kleingärten mit integriert. Wir haben Innenhöfe, die wunderbar ausgestattet sind, wo sie auch Hochbeete haben zum gemeinschaftlichen Gärtnern und einen zentralen Platz mit einem Hofladen und auch Gastronomie. Das ist für mich wirklich ein ganz tolles Viertel, wo man, glaube ich, schon mit Stolz sagen kann als Nordler, das haben wir entwickelt und haben wir gemacht und da entsteht richtig, richtig was Gutes. Gibt tolle Bilder vom NDR Kulturjournal, die mit der Drohne da einmal drüber geflogen sind. Das sieht echt richtig klasse aus. Und wir haben natürlich im Diekmoor schon auch vor, da nochmal eine Schippe draufzulegen und nochmal ein paar neue, weitere Ideen umzusetzen. Natürlich auch mit dem Rohstoff Holz zu bauen, was ja jetzt gerade so ein bisschen einen Engpass hat. Aber in die Richtung, da wollen wir auch ökologisch ein top-innovatives Quartier errichten.
Ist das Pergolenviertel schon also dann so eine Art Modell für Wohnungsbau der Zukunft?
Also ich finde das auf jeden Fall, da kann man sehen, dass man 1700 Wohneinheiten, 60% gefördert, trotzdem so hinbekommen kann, dass es architektonisch und städtebaulich eine echte Vorbildfunktion haben kann.
Liegt vielleicht die Kritik am Einfamilienhaus auch ein bisschen daran, Sie haben ja vorhin selber gesagt, die kosten heute schnell 1.800.000, weil es sich einfach niemand mehr leisten kann und ein Luxusobjekt wird. Also spielt da auch Sozialneid mit rein?
Also bei mir jetzt nicht so. Wie gesagt, ich gönne jedem sein Einfamilienhaus und ich gönne auch jedem Luxus, wenn er den hat und genießen kann. Mir ist ja nur wichtig, dass es möglich ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo alle relativ sicher ihre Grundbedürfnisse befriedigen können. Und das Wohnen ist ein ganz zentrales Element und das muss eben so gestaltet sein, dass fast alle in einer oder eigentlich alle in einer vernünftigen Wohnung, in einem vernünftigen Dach über dem Kopf leben können.
Herr Wennerböll, Sie kennen wahrscheinlich als hoffentlich regelmäßiger Hörer unseres Podcasts Was wird aus Hamburg? Die 5 Fragen, die an alle gehen. Sie sind ja quasi ein zugewanderter Hamburger, Sie sind aus Bayern, ne? Illertshofen?
Illertissen.
Ah,
fast. Kleine Stadt zwischen Ulm und Memmingen.
Ah ja. Dann darf ich Sie nach der Lieblingsstadt fragen und bin gespannt, was Sie sagen.
Naja, Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg. Ist wunderbar, weltoffen, Alster, Elbe, viel Grünflächen, das glauben wir ja immer nicht. Und Hamburg ist noch lange nicht so hoch verdichtet wie andere Großstädte in Deutschland. Von dem her, ja, es ist Hamburg ohne Wenn und Aber. Aber es gibt auch noch eine andere schöne Stadt und das ist München. Da bin ich verdammt gerne, vor allem im Grünwalder Stadion.
Im Grünwalder Stadion, 1860 Fan.
Ja, mit Leib und Seele.
Das ist dann aber wahrscheinlich aus der Jugend heraus.
Ja, ja, ja.
Und hier in Hamburg ist es dann der FC St. Pauli wahrscheinlich, wenn man von 1860
Nein.
kommt?
Nein. Nein.
Der HSV?
Nein, da tut Nein. sich nichts.
Es bleibt einfach bei 1860.
Ich empfinde nichts bei diesen Fußballspielen vom HSV oder St. Pauli. Es tut mir leid.
Nee, das ist in Ordnung. Ihr Lieblingsort in Hamburg aber, da gibt's das Stadion nicht an der Grünwalder Straße.
Also da sage ich ganz einfach Hamburg-Nord. Ich habe so eine enge Verbundenheit mit meinem Bezirk. Manche meinen ja, es gäbe keine Identifikation mit dem Bezirk. Ich habe 1988 zum ersten Mal vor dem Museum der Arbeit Hamburger Boden betreten, habe in Barmbek meine erste Wohnung bezogen.
Ich auch.
Ich habe dort auch meine Frau kennengelernt. In Barmbek ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Dann leben wir jetzt seit fast 30 Jahren in Großborstel und ich habe eine enorm enge Bindung. Habe auch immer nur Politik gemacht für den Bezirk. Hatte nie Interesse auf Landesebene irgendetwas zu machen.
Gibt es da irgendwie so einen Rückzugsort in Nord, wo Sie sagen, hier ist es besonders schön, irgendwie eine Ecke an der Alster oder eine Bank?
Also es gibt einen Geheimtipp, aber wenn ich den jetzt erzähle, hoffe ich, dass er nicht überflutet wird. Einer meiner Lieblingsorte ist ein kleines Waldstück der Borstler Jäger, Nähe vom Flughafen von Lufthansa, weil es ist zwar klein, aber da ist es so ruhig und das ist so angenehm. Wunderbar, also keine Massen wie im Stadtpark oder ähnliches. Da kann man sehr entspannt laufen oder sich hinsetzen.
Die nächste Frage haben Sie eigentlich schon fast beantwortet. Ihr Lieblingsstadtteil kann eigentlich dann nur Großborstel oder Barmbek sein.
Es muss natürlich Großborstel sein, sonst kann ich mich da ja gar nicht mehr sehen lassen.
Ihr Lieblingsgebäude, sagen Sie nicht, ist das Bezirksamt.
Das steht noch nicht, mein Lieblingsgebäude. Es ist aber wirklich Wiesendamm 30, der Neubau des Bezirksamtes. Wir werden da 2025 hinziehen. Und ich muss schon sagen, ich bin da auch mächtig stolz darauf. Wir hatten über viele Jahre ein ungelöstes Raumproblem für den Bezirksamt. Ich bin seit einem Jahr im Amt gewesen und hatten dann eben die Lösung mit viel Unterstützung auch des Finanzsenators, die Option, dass wir in Wiesendamm 30 ziehen. Und das ist für mich vor allem so begeisternd. Da zieht ein Bezirksamt in unmittelbare Nachbarschaft ein des kreativen Zentrums des Bezirks sein. Es sind ja jetzt neue Einrichtungen entstanden mit der Wiese, des Zentrums für freie Theaterschaffenden, dem Jugendschauspielhaus und der Hochschule für Musik und Theater. Theaterakademie siedelt sich da an und wir sind da dann direkt daneben in einem tollen Gebäude, 12 Geschosse im Hochteil und mit Zugang zum Wasser, zum Barmbeker Stichkanal, unmittelbare Nähe zur S-Bahn Saarlandstraße. Das ist eine richtig tolle Sache und ist ins Haus hinein auch ein echtes Aufbruchssignal.
Gott, dann können Sie kaum noch nach Hause kommen, wenn es da so schön wird.
Ja.
Familie wird nervös. Und dann die letzte Frage ist etwas diffiziler. Wenn Sie einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren dürften, was würde es erwischen?
Ich glaube, wir sollten gut daran tun, nicht immer diese Gedanken haben, irgendwas abzureißen und neu zu bauen. Ich glaube, es ist sinnvoll zu gucken, wie kann man denn den Bestand so nutzen, dass es auch für moderne, zukunftsgewandte Funktionen sinnvoll einsetzbar ist. Wir haben ein tolles Projekt gehabt, ein Wettbewerb für Neubau, ehemalige Postbankareal, wo wirklich da war eigentlich auch vorgesehen, es wird neu gebaut und ein pfiffiger Planer hat gesagt, nee, wir versuchen da so viel wie möglich aus dem Bestand zu retten und in die Überplanung zu integrieren. Und ich glaube, das ist eher die Form der Zukunft.
Interessant finde ich, dass alle hier im Podcast sagen, ach, eigentlich wollen sie gar nichts mehr abreißen, aber wenn ich durch die Stadt fahre, sehe ich dafür noch verdammt viele Abrissbirnen.
Ja, das ist so, das stimmt. Aber das ist ja mit jeder Veränderung ist es so, dass es lange dauert, bis es sich durchsetzt. Es wird vermutlich auch lange dauern, bis in Bergedorf keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden.
Ist das dann das nächste Ziel, was ich setze? Nach Hamburg-Nord muss dann auch Bergedorf umbauen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie müssen jedes Jahr 1200 Wohnungen bauen. Das ist ja, wenn man auch, Sie haben es ebenfalls angeführt, relativ dicht besiedelt ist und viele Grünflächen hat, die nicht antastbar sind, von Jahr zu Jahr schwieriger. Sind Sie ja schon langsam nervös, dass es dann irgendwann nicht mehr geht?
Also erstmal möchte ich festhalten, dass es die absolut richtige Strategie der Stadt war, so ein Wohnungsbauprogramm aufzulegen und das auch mit Nachdruck umzusetzen.
Das ist jetzt ein Lob für Olaf Scholz.
Ja, aber wenn man was richtig macht, kann man das ja auch sagen. Also es wird ja jetzt auch weitergeführt in der letzten Legislatur von Rot-Grün und jetzt eben auch in der neuen, was auch absolut richtig ist, weil man nur so einen Mietwohnungsmarkt hat, der nicht völlig überhitzt ist. Und der ist nicht entspannt. Aber er ist auch nicht so extrem wie meinetwegen in München oder Frankfurt und das ist schon ein Unterschied. Aber es ist eben in der Tat so, ja, ich war im Hinblick auf das Ende der Legislaturperiode nervös, ob wir noch genügend Flächen haben, um diese 1200 Wohneinheiten auch hinzubekommen.
Das ist dann ein Prozess, der wahrscheinlich von Jahr zu Jahr also enger wird.
So ist es.
Gibt es da in der Behörde schon so ein Jahr, wo man sagt, also dann wird es gar nicht mehr gehen?
Nee, so weit sind wir nicht, dass es gar nicht mehr gehen wird. Vielleicht wollen wir mal die Zielzahl nicht ganz erreichen, das kann schon sein. Aber wir müssen uns halt neue Gedanken machen. Also das ist eine Herausforderung, aber da muss man dann eben kreative Lösungen finden.
Die Konflikte, das ist klar, nehmen zu. Sie stehen auch in einem gerade mittendrin. Sie haben es vorhin auch kurz angesprochen, Diekmoor, das Landschaftsschutzgebiet, wo jetzt, wenn ich nicht falsch informiert bin, auf 16 von insgesamt 65 Hektar Wohnungsbau im Drittelmix entstehen soll, 700 Wohnungen und, muss man sagen, richtig viel Gegenwind für einen grünen Bezirksamtleiter.
Das ist richtig. Es soll nicht im Drittelmix, oder es sollen 60% geförderter Wohnraum dort entstehen. Also das ist wirklich ein Ding, wo es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, und 300 Wohnungen der Saga in Erbbaurecht vergeben. Ja, da gibt's einen Konflikt. Ich habe versucht, das entsprechend zu klären. Gibt ja zwei Konflikte. Einmal mit den Kleingärtnern. So, das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich dort eine Parzelle hätte und weiß, jetzt muss ich sie räumen für Wohnungsbau, dass man da nicht begeistert ist. Das versteht sich ja von selber. Ich glaube, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Wir sind eben nur aufgefordert eben, ich sage es immer wieder, abzuwägen und gemeinwohlorientiert zu handeln. Und das ist eben eine Fläche, die seit 1997 im im Flächennutzungsplan für Wohnbebauung vorgesehen ist, die seit 2011 jährlich wiederkehrend von der Bezirksversammlung Hamburg-Nord quer über die Fraktion mit Ausnahme der Linken für Wohnungsbau vorgesehen ist, und gibt immer jeweils einen Beschluss über dieses Wohnungsbauprogramm, wo eben dieser Steckbrief für Stigmoor jeweils bestätigt worden ist. Also es haben alle gewusst, ja, da passiert etwas irgendwann, das kommt, dieses Damoklesschwert schwingt quasi über der Fläche Diekmoor. Und da es eben die letzte große Potenzialfläche ist, wollen wir die jetzt eben in Angriff nehmen. Die Planung wird sowieso noch länger dauern. Wir beginnen ja jetzt mit der Rahmenplanung. Darauf anschließend wird es dann eine Bürgerbeteiligung geben, wo es dann quasi einen Abschluss für die Rahmenplanung gibt. Dann wird es einen hochbaulichen landschaftsplanerischen Wettbewerb geben, aus dem dann quasi der B-Plan entsteht, und da auch immer mit Bürgerbeteiligung begleitet wird das sein. Für diese Fläche, wir waren 16 Hektar von diesen 65 quasi für Wohnbebauung vorsehen. Davon ist dann aber immer noch die Hälfte ungefähr vorgesehen für neue Kleingartenflächen, die ähnlich wie ein Pergolenviertel quasi in dieses Quartier wieder mit integriert werden. Und für den Rest muss natürlich ein Ausgleich geschaffen werden. Das ist völlig klar. Dazu gibt es eben ja auch Vereinbarungen, auch mit der Initiative für den Erhalt von Hamburgs Grün. Das ist völlig klar.
Und die 49 quasi Hektar werden nicht angetastet?
Nein, 65. Die werden nicht angetastet, und ich wage jetzt auch mal zu sagen, das sind auch zum Teil die ökologisch deutlich hochwertigeren Flächen dort, also wie das Rückhaltebecken, wie der Waldbestand, an den wir natürlich nicht rangehen.
Glauben Sie, dass Sie damit die Anwohner und gerade die Kleingärtner überzeugen können?
Das weiß ich nicht. Vermutlich nur bedingt, aber es geht ja nicht nur darum, sondern es geht schon auch darum, gibt zentrale Ziele des Senats, und da gehört eben der Wohnungsbau dazu. Das ist für mich dann auch Handlungsauftrag. Es gibt einen Handlungsauftrag durch die Bezirksversammlung Hamburg-Nord, und das versuchen wir hier umzusetzen.
Ärgert Sie, dass zum Beispiel eine Partei wie die Linke, die ja sonst sehr stark für mehr Wohnungsbau, vor allen Dingen für günstige Mieten eintritt, Sie da quasi so bekämpft?
Die Linke tritt bei uns zumindest in Hamburg-Nord nicht sehr stark für Wohnungsbau ein, denn ich glaube, es gibt keinen einzigen Bebauungsplan, dem die zugestimmt haben. Dort wird immer eigentlich grundsätzliche Kritik geübt am Bauen und Ähnliches.
Bauen ist ein schönes Stichwort. Ich würde gerne noch zu einem sehr, sehr neuen Bau kommen, der auch für Hamburg was Neues ist, das Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße. Sie haben es kürzlich mit eingeweiht. Werden da weitere Folgen? Ist das so eine Art quasi Denkmal für die Verkehrswende?
Das ist sicherlich ein Vorzeigeobjekt, und nach meinem Kenntnisstand werden weitere Folgen. So, mir ist jetzt nicht bewusst, ob in Hamburg-Nord noch weitere geplant sind.
Das wissen Sie.
Gehe ich mal davon aus, ja. Aber da werden noch mehrere kommen, ganz klar.
Ist das, Sie haben es ja auch in dem Artikel, den wir vorhin schon zitiert haben, besprochen, ist das auch noch so eine Art Potenzialfläche, nämlich die Straßen, Parkplätze, die Flächen, die bislang fürs Auto vorbehalten sind, dass man die unter Umständen auch mal bebaut? Sie haben also vorgerechnet 800.000 angemeldete Pkw, die eine Fläche beanspruchen, die sechsmal so groß ist wie die Außenalster.
Ich würde ja noch nicht einmal sagen, dass die bebaut werden. Ich glaube, der viel größere Konflikt haben wir ja. Wir reden alle über Klimaschutz und über die Verkehrswende. Wenn wir das ehrlich meinen, dann wissen wir, dass wir den Straßenraum anders verteilen müssen. Und das sind die Konflikte um das Digmoor, ein laues Lüftchen gegenüber das, was Sie in der Verkehrspolitik erleben, wenn Sie sagen, wir nehmen jetzt kostenlose Parkplätze im öffentlichen Raum weg zugunsten für mehr Platz für Fußgänger oder mehr Platz für den Radverkehr. Das sind wirklich harte Konflikte, die dort entstehen. Und gleichzeitig ist es so, dass man, glaube ich, gar keinen anderen Weg gehen kann. Also es muss einfach attraktiv sein, aufs Auto zu verzichten, und es muss quasi für einen selber einen Mehrwert haben, zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren oder mit dem ÖPNV oder auch mal mit Taxi oder sonst etwas. Und dazu müssen eben die entsprechenden Flächen vorhanden sein. Mein Steckenpferd ist der Fußverkehr. Über den redet man eigentlich in der Verkehrsplanung und in der Verkehrspolitik so gut wie gar nicht. Alle reden jetzt über das Radfahren, finde ich auch toll. Aber eigentlich beginnt und endet jeder Weg zu Fuß. Jeder ist Fußgängerin, Fußgänger. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, vor allem auch für die Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Also mit kleinen Pocketparks und Parklets, wo man wirklich Leute treffen kann, wo man dieses städtische Flair auch viel mehr leben kann.
Wie groß müssen die mindestens sein, diese Pocketparks, von denen Sie sprechen?
Da gibt es, glaube ich, keine Grenzen. So, das
reicht.
Der eigenen
Kreativität. Ein paar Parkplätze zusammengelegt zu einem neuen Park.
Ja, irgendwie so. Also die Parkplätze sind ja tatsächlich so, dass da quasi zwei Parkplätze wegfallen und dann eben Sitzgelegenheiten in welcher Form auch immer, gibt es ganz, ganz tolle Sachen.
Gibt es nämlich so eine Zielgröße? Kopenhagen hat das ja sehr früh gemacht, gesagt, wir werden jetzt von Jahr zu Jahr, ich glaube es waren 6% Parkflächen reduzieren, also Parkplatzflächen, und darauf kann man sich dann einstellen. Muss man so einen Wert auch irgendwie im Bezirk denken, oder kann man nur sagen, also da kann man nicht Barmbek mit Alsterdorf vergleichen?
Nee, also ich glaube, so würde ich jetzt nicht herangehen, sondern das Ziel muss sein, in der Verkehrspolitik eben attraktive Wege zu finden für den Umweltverbund, Radverkehr, Fußverkehr und ÖPNV, und so die Planung ausrichten. Also glaube, niemand plant nach dem Motto, so, ich muss jetzt möglichst viele Parkplätze abbauen, sondern es geht darum, die besten Rahmenbedingungen zu finden.
Was wird die Leute eher zum Umschwenken motivieren, bessere Bedingungen für quasi Fahrradfahrer, für Fußgänger, für den ÖPNV, oder doch am Ende Verbote?
Es ist vermutlich, also in erster Linie bessere Bedingungen, das glaube ich ja, aber es wird vermutlich nicht ohne bestimmte begleitende Maßnahmen gehen. Also wenn Sie in den hochverdichteten Quartieren Ihren PKW kostenlos im öffentlichen Raum abstellen können, glaube ich, dass das nicht zukunftsweisend ist. Ich glaube, dass es so quasi auch flächendeckend sowas wie Anwohnerparken geben muss oder ähnliches.
Das können Sie ja im Bezirk durchsetzen, oder?
Das macht der Landesbetrieb Verkehr. Also sprich die Landesebene, aber wir können von Bezirksebene Anstöße geben.
Und da wollen Sie noch Anstöße geben?
Vielleicht ist das ja schon geschehen.
Und wann muss ich damit rechnen, wenn ich nach Nord fahre, dass ich einen Anwohnerparkplatz oder Parkschein brauche?
Naja, es gibt ja schon Bereiche rund um Flughafen, ist es so.
Da ist
es
massiv
ausgebaut. Und es wird auch in absehbarer Zeit sicherlich nochmal das eine oder andere Quartier dazukommen.
Ja, Herr Wennerbülz, wir halten fest, es gibt kein Verbot von Einfamilienhäusern, auch kein Verbot von PKWs, privaten PKWs, aber beide werden es in Zukunft etwas schwerer haben in Hamburg-Nord.
Ja.
Darauf können wir uns einigen. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, auch beim nächsten Mal geht es wieder um kontroverse Themen im Podcast Was wird aus Hamburg?
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast. Late.